Psalm 63. Hat irgendjemand von euch schon mal so richtig Durst gehabt in seinem Leben? So einen richtigen Durst. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wir waren wandern und ich war eigentlich ein bisschen krank und wollte an dem Tag mit den anderen nicht mitwandern, weil ich Fieber hatte und lag da im Matratzenlager, habe lieber länger geschlafen, die anderen sind losgegangen und ich habe dann gepennt so bis mittags und dann habe ich mich besser gefühlt und habe mir gedacht, ja, jetzt muss man den Tag eigentlich nutzen, ne? Wenn man hier in den Bergen ist, haben wir vorgenommen, ich steige allein hier an den Berg neben der Hütte auf den nächsten Berg. Und ich habe mich total verlaufen, um es kurz zu machen. Irgendwo von der Markierung abgekommen und dann waren noch so Steinchenmarkierungen, wo Steine übereinander geschichtet sind. Und dann hat man ja als Mann seinen Stolz und seinen Ehrgeiz, irgendeinen Gipfel zu bezwingen. Und ich wollte unbedingt hoch und bin dann so halb wild hoch über so Felsen, also große Felsbrocken, wo zwischendrin auch immer wieder Spalten waren. Auf jeden Fall ist das alles nicht so gelaufen, wie ich es geplant habe. Und es war heiß, ich bin da über diese Felsen und irgendwann ist mir das Wasser ausgegangen und dann ist schon dunkel geworden und ich habe mir gedacht, oh Mann, wenn du da mitten in diesen Felsen drin bist und es wird dunkel, das ist ganz schlecht. Also habe ich mal gesagt, okay, du musst jetzt irgendwo wild absteigen, runter zur Gletscherzunge und dann kannst du den Gletscher entlang laufen, das geht normalerweise noch. Und dann war es schon finster und ich bin da entlang gelaufen und ich hatte so einen Durst und meine Flasche war leer und hatte ich einen Durst. Und Gott sei Dank habe ich dann ein Lagerfeuer gesehen, unten auf der Gletscherzunge und da war eine Gruppe von Studenten, so Gletscherforschern aus Norwegen. Und die haben mich dann versorgt und haben mir auch dann erzählt, wie ich wieder zurück zur Hütte komme. Aber ich war so dankbar für das Wasser, was die mir gegeben hatten. Ich hatte so einen Durst. Und ich war dann um 10 Uhr nachts oder so, war ich dann auf der Hütte. Die haben sich alle gewundert, wo ich daherkomme. So richtig Durst zu haben. David schreibt hier einen Psalm, in dem er beschreibt eine Zeit, in der er durstig war nach Gott. Wir lesen hier in Vers 1, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Wird nicht genau beschrieben, zu welchem Anlass dieser Psalm geschrieben wurde. Aus dem Vers 11, glaube ich, sehen wir, oder Vers 12, dass David wohl schon König war. Viele glauben, dass es vielleicht zu der Zeit war, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. Auf jeden Fall war er in der Wüste Juda. Und wenn ihr schon mal Bilder gesehen habt von der Wüste in Juda, das ist nicht so ein schöner Sandstrand mit Dünen, das ist eine Steinwüste. Das sind wirklich Steine und Geröll und Sand, Dreck dazwischen und sonst nicht viel. Und es wird so richtig heiß da in der Wüste. Und da kann man richtig Durst haben. Und vielleicht hat es David inspiriert. Vielleicht war das auch ein Bild, diese Wüste, für das, wie es ihm in seinem Herzen gegangen ist, wie es ihm in seiner Seele gegangen ist. So eine Wüstenzeit in seinem Leben, das kennen wir auch, oder? So Zeiten, wo es einfach trocken ist und Gott ferne scheint und wir vertrocknen so ein bisschen in unserer Seele, wir werden geistig so ein bisschen trocken. Und David betet hier und sagt, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Seht ihr, er sagt, mein Gott, das ist persönlich. Kannst du das sagen? Mein Gott, persönlich. Nicht nur der Gott, den es da draußen gibt, sondern es ist mein Gott. Ich folge ihm nach, er ist mein Herr. Er ist mein Geliebter, er ist mein Heiland. Er ist mein Gott. Es ist persönlich hier. Und das zeigt uns auch, dass Wüstenzeiten, Durst nach Gott, nicht nur was ist für Leute, die Gott noch nicht gefunden haben. Nicht nur für Ungläubige, sondern auch Gläubigen kann das passieren, die Gott kennen. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Manchmal haben wir Zeiten in unserem Leben, wo wir Gott nicht wirklich sehen. Wir wissen im Glauben, dass Gott da ist, aber wir spüren es vielleicht gerade nicht und wir sehen es vielleicht gerade nicht. Und das ist okay. Ich glaube, jeder Christ wird dann und wann durch solche Zeiten gehen. Und David kommt hier zu Gott und schüttet ihm sein Herz aus. Und er sagt, es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch. Als ganzer Mensch, mit Geist, mit seinem Fleisch. Es hat ihn so richtig verzehrt, körperlich diesen Durst gespürt. Kennt ihr das? Vielleicht würden wir es heute psychosomatische Erscheinungen nennen. Wo unsere Seele sich auswirkt auf unseren Leib und du kannst es fast wirklich spüren, diesen Schmerz oder diesen Durst. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser, in der Wüste. Vielleicht geistig gesprochen auch so eine Wüste. Nach dir dürstet meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. Es ist alles dürr, es ist erschöpft, das bisschen Wasser, das bisschen Energie, was ich noch hatte, das ist ausgeronnen. Ach, Gott, ich brauch dich, ich bin durstig, wie ein Verdurstender, der durch die Wüste kriecht. Und David sucht an der richtigen Adresse. Der Prophet Jeremia klagt das Volk Israel im Alten Testament an und er sagt ihnen, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wir Menschen sind auf Gott hingeschaffen. Und in unserem Herzen gibt es ein Loch, was nur Gott füllen kann. Jesus hat zu der Samariterin am Jakobsbrunnen in Johannes 4 gesprochen. Sie saßen an dem Brunnen, haben sich über Wasser unterhalten. Und Jesus spricht zu dieser Frau, die so von diesem physischen, irdischen Wasser eingenommen war. Er spricht zu ihr über lebendiges Wasser. Und er sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, dem physischen, materiellen, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihn eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und in Johannes 6, auch eine Stelle, die ihr alle kennt, sagt Jesus über sich selbst: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der den Hunger stillen kann, den Hunger eures Herzens. Und wer zu mir kommt, der wird nimmer hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Also Jesus ist die Antwort auf den Hunger und auf den Durst in unserem Herzen. Das Irdische, das Materielle, von mir aus auch irdische Beziehungen, irdischer Erfolg, das sind alles Dinge, die können unseren Durst nicht wirklich stillen. Und viele Menschen probieren das. Diese Leere in ihrem Innern, diese Trockenheit in ihrer Seele mit irdischen Dingen zu füllen. Oh Mann, wenn ich nur das Haus hätte oder wenn ich nur das Auto hätte, wenn ich mir nur den Porsche leisten könnte, das wäre es, dann wäre ich zufrieden. Und dann kriegst du den Porsche und eine kurze Zeit ist man zufrieden und freut sich dran. Ein paar Tage, wenn es hochkommt, ein paar Wochen. Und dann denkst du dir, boah, aber wenn jetzt noch der Spoiler dran wäre, das wär's. Oder der Sportauspuff und die Lackierung. Und du wirst so schnell wieder unzufrieden. Und das ist so die Geschichte von Materialisten eigentlich, von Menschen, die versuchen, in dieser Welt durch irdische Dinge den Hunger und den Durst ihrer Seele zu stillen. Das wird nicht funktionieren. Manche Menschen versuchen es mit Beziehungen. erwarten sich, dass der Mann oder die Frau sie glücklich machen wird. Und dann heiraten sie oder ziehen sie zusammen und ja, kurze Zeit bringt es den Kick, den man sich erhofft hat. Aber dann merkt man, oh, die Person ist nicht perfekt, die kann nicht wirklich das erfüllen, wonach ich mich wirklich sehe, nach dieser perfekten Beziehung, nach der ich mich sehe. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum so viele von einer Beziehung zur nächsten laufen. Und wir haben heutzutage schon so furchtbare Worte wie Lebensabschnittspartner, wo Beziehungen gar nicht mehr auf Dauer angelegt sind, weil Leute es eigentlich aufgegeben haben. Und gesagt haben, das erfüllt ja eigentlich eh nicht wirklich. Und wenn ich von der genug habe, dann suche ich mal eine andere. Und wie traurig das ist. Und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und in Wirklichkeit wirst du immer ärmer und trockener in deiner Seele. Und es bringt es nicht. Das ist diese große Lüge dieser Welt. Manche versuchen es durch Anerkennung oder Ruhm zu füllen. Mann, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich den Karriereschritt mache, das wäre es. Dann wäre ich wirklich zufrieden. Und die Antwort ist natürlich, nee, das stimmt nicht. Hast dein Ziel erreicht und dann fallst du in ein Loch. Was kommt als Nächstes? Es befriedigt nichts wirklich in dieser Welt. Und der Grund ist, dass wir für Gott geschaffen sind. Wir sind für jemanden geschaffen, der nicht von dieser Welt ist. Jemand überirdischen. Und ich glaube, der Grund, warum wir uns nach der perfekten Beziehung oder der perfekten Liebe sehnen, ist, weil Gott eine Person ist. Weil es eine echte Beziehung mit ihm gibt. Weil eine echte Beziehung mit Gott möglich ist. Nicht nur irgendwie religiös. Gott ist irgendwo da weit draußen. Ich weiß nicht, ob er irgendwas mit meinem Leben zu tun haben will. Er ist so weit weg. Nee, Gott will uns nahe sein. Und er ist uns nahe gekommen durch Jesus Christus. Und er hat uns erlöst. Er hat uns befreit von unserer Schuld. Damit wir in Beziehung mit ihm eintreten können. Dafür sind wir geschaffen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und bevor wir nicht in Beziehung mit Gott leben, sind wir wie Fische außerhalb des Wassers. Er ist die Antwort. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ich bin der, der das lebendige Wasser gibt, der diesen Durst stillen kann. Und das war meine Erfahrung. Ich kann das bezeugen, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, hat es einen riesen Unterschied gemacht. Ich war ein Jugendlicher, der alles hatte eigentlich, was die Welt anzubieten hat. Und trotzdem war ich unzufrieden. Und das war für mich persönlich das, was mich eigentlich zu Jesus hingetrieben hat. Weil ich auf der Suche war und mir gedacht habe, es muss eigentlich mehr geben. Das kann nicht alles sein. Und dann habe ich Menschen getroffen, die Jesus wirklich kannten. Ich war religiös. Ich habe von Gott gewusst. Ich habe geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber ich hatte keine Beziehung mit ihm. Und dann, als ich diese Beziehung mit ihm begonnen habe durch Jesus Christus, da ist wirklich was passiert in meinem Herzen. Und da bin ich erfüllt worden und ein Stück weit zufriedener geworden. Ich bin heute nicht mehr so ein Materialist, wie ich es früher mal war. Das ist mir nicht so wichtig, das ganze Zeug. Weil ich auch aus Erfahrung kenne, das befriedigt sowieso nicht auf Dauer. Jesus ist der, der befriedigt. Aber es ist so ein bisschen paradox, wenn wir Christen geworden sind und diese Beziehung mit Gott begonnen haben, stellen wir fest, wir haben trotzdem noch einen Hunger nach mehr. Oder? Wir sehen uns nach mehr von ihm. Und der Grund ist, weil es mehr von ihm gibt. Die Hochzeit ist erst der Beginn einer lebenslangen Beziehung. Ne? Das ist nicht das Ende. Wir heiraten nicht und dann sagen wir Tschüss und das war's. Es ist der Beginn. Und genauso ist auch die Bekehrung eines Christens der Beginn einer lebenslangen Freundschaft mit Gott, einer Liebesbeziehung mit ihm. Und die wird vollendet sein im Himmel. Jetzt sehen wir undeutlich wie in einem Spiegel, sagt der Paulus, aber dann eines Tages werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und danach sehnt sich unser Herz nach dem Himmel eigentlich. Wir an einem perfekten Ort sind, in einer perfekten Beziehung mit Gott und selbst perfekt gemacht, ihm ähnlich. Und das ist die Verheißung, die wir haben. Und so werden wir auch als Christen immer wieder solche Wüstenzeiten durchmachen in unserem Leben, wo wir sagen können, ja, ich kenne die Quelle des Lebens, ich laufe nicht mehr diesen rissigen Zisternen nach, die das Wasser nicht halten, diesen Götzen der Welt, ich bin nicht mehr Materialist oder lebe für Beziehungen oder meinen Ruhm oder die Karriere, ich lebe für Gott, dieses Grundbedürfnis ist gestillt, aber trotzdem sehnt sich mein Herz nach mehr. Und es gibt so Wüstenzeiten in unserem Leben als Christen, wo wir uns ferne fühlen von Gott, wo wir uns ein bisschen trocken fühlen. Das ist eine biblische Erfahrung. Seht hier, David kann von Gott sagen, mein Gott bist du. Das ist kein Ungläubiger, der hier betet. Aber er hat eine Wüstenerfahrung in seinem Leben. Und ich glaube, diese Wüstenerfahrungen in unserem Leben als Christen haben auch ihren Zweck und ihre Bedeutung. Das ist nicht sinnlos, wenn wir durch solche Zeiten durchgehen. Ich glaube, eines, was Gott tun will in diesen Zeiten, ist, dass er uns von der Welt entwöhnen will, sozusagen. Manchmal werden wir schlicht und einfach bequem hier in dieser Welt und geben uns mit dem Hier und Jetzt zufrieden und schlafen geistlich so ein bisschen ein. Und die Bibel warnt die Reichen davor eigentlich, dass da eine große Gefahr ist im Reichtum. Weil man sich an die Welt gewöhnen kann. Und den Komfort und den Luxus und das Schöne hier ist, deswegen hat Jesus gesagt, es ist schwieriger für einen Reichen in das Himmelreich zu kommen, als für einen Armen offensichtlich. Es ist immer ein Wunder. Aber Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher gerettet werden kann. Wie ist es dann möglich? Ja, bei Gott ist es möglich. Es ist ein Wunder. Aber da gibt es was, was uns eindullen kann, sozusagen in dieser Welt. Und uns, wir fühlen uns bequem und hey, wir haben unser Haus und die 3 Autos und es läuft alles gut und die Rente und die Vorsorge und boah, eigentlich ist ja ganz bequem. Und da ist eine Gefahr drin. Ist oft viel gefährlicher, als wenn wir jeden Tag auf die Knie gehen müssen und um unser tägliches Brot beten müssen. Da sind wir geistlich oft viel tiefer und näher dran an Gott sozusagen. Also Gott ist uns ja immer nahe eigentlich, aber ihr versteht, was ich meine von der Beziehung her. Wir können Beziehungen vertiefen oder vernachlässigen. Das meine ich mit Nähe. Und ich glaube, wenn Gott uns durch so Wüstenzeiten gehen lässt, durch so trockene Zeiten, durch Schwierigkeiten oft auch in unserem Leben, dann ist das so ein Entwöhnungsprozess. Weil dann merken wir, nee, ich bin nicht von dieser Welt. Diese Welt ist nicht das Ziel, das ist nicht mein Zuhause. Wir sind nur Durchreisende, sagt der Paulus, wir zelten hier eigentlich nur vorübergehend. Die Villa steht im Himmel. Und dafür sind wir geschaffen. Und so hilft es uns oft, wenn wir durch solche Zeiten gehen in unserem Leben, dass unser Herz auf den Himmel ausgerichtet wird. Nicht so bequem hier in dieser Welt, dass wir nicht hier feststecken. Ich glaube, ein zweites, was Wüstenzeiten in unserem Leben machen, sie trainieren uns auch geistlich. Die trainieren uns, im Glauben zu leben und nicht im Schauen, nicht nach Gefühlen. David hat vorgestern darüber gesprochen im Gottesdienst, dass Glaube eigentlich kein Gefühl ist, sondern vielmehr eine Entscheidung. Und das ist wichtig. Und es gibt viele Christen, die, wie es in der Bibel auch steht, Jakobus spricht davon, wie eine Meereswoge hin und her getrieben, vom Wind herumgeweht, immer nach den Gefühlen. Hoch und runter, wie eine Achterbahn ist das Leben. Und ich denke, das ist okay für einen jungen Christen, für einen Babychristen, aber mit der Zeit, glaube ich, sollte unser Leben von dem, die Schwingungen ein bisschen geringer werden und ein reifer Mensch geht gerade und lebt gerade, geht gerade mit seinem Gott, egal wie die Gefühle sind oder egal wie die Umstände sind. Das ist geistliche Reife eigentlich, wenn wir uns nicht mehr herumtreiben lassen und herumwehen lassen, von unseren Gefühlen. sondern dass wir sagen, wie der Petrus gesagt hat, nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort, hat Maria gesagt, als der Engel ihr die Verheißung gab. Und Petrus hat gesagt, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen, selbst wenn es keinen Sinn macht für mich. Das ist Leben im Glauben. Ich lebe nicht nach dem, wie ich mich fühle. Oh, ich fühle mich danach, im Gottesdienst zu kommen heute, also komme ich. Oh, heute fühle ich mich nicht danach, also schlafe ich. Nee, auf dein Wort hin. Dein Wort sagt, wir sollen das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Wir sollen als Leib einander dienen. Dein Wort, das ist geistliche Reife. Oh, ich fühle mich nicht danach, ihr zu vergeben, die hat mich so verletzt. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat, in Jesus Christus. Das ist Gottes Wort. Okay, Gott, auf dein Wort. Das ist, wie ich lebe. Nimmer von meinen Gefühlen hin und her getrieben, sondern dein Wort. Das ist geistliche Reife. Und wo lernen wir das? Ja, in Wüstenzeiten oft. In schwierigen Zeiten, wo wir geprüft werden, wo wir herausgefordert werden. Wenn die Gefühle mal nicht so da sind, dann müssen wir lernen, im Glauben zu leben und nicht nur im Schauen. Wenn ich nicht sehen kann, wie Gott das Problem lösen wird, dann muss ich mich auf seine Verheißung stützen. Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht um das Morgen, der morgige Tag hat Sorgen genug. Sucht zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Sucht danach, von Jesus beherrscht zu sein, heute. Und seinen Willen zu tun. Und dann werde ich euch alles hinzufügen. Dann muss ich mich da drauf stellen. Und das ist eine gute Erfahrung. Und wie gesagt, oft sind wir geistlich besser drauf eigentlich, wenn wir durch so schwierige Zeiten gehen, wo wir beten müssen. Als wenn wir eh alles haben und wir können uns aus eigener Kraft irgendwie hinbiegen. Und das ist ein Lernprozess. Und Gott benutzt oft diese Wüstenzeiten in unserem Leben, um uns was zu lernen. Und er benutzt sie natürlich auch, um uns näher zu ihm zu ziehen. Oft ist es ein Verstärker in unserem Leben. Ich glaube, der C.S. Lewis hat gesagt, Gott spricht zu uns in einfachen Zeiten und durch Leid schreit Gott zu uns, dass wir zu ihm laufen. Ich möchte heute keine Bibelstunde über Wüstenzeiten machen oder über Leid, aber es hat seine Funktion im Leben eines Christen und lasst uns das nicht verachten, lasst uns das nicht als was Seltsames ansehen, lasst uns das auch nicht irgendwo als was Ungeistliches sehen, oh, da muss irgendwas mit Gott nicht in Ordnung sein, wenn ich durch eine schwere Zeit durchgehe, nee, das ist ganz normal. Lasst uns die Lektionen lernen, die Gott uns lernen möchte, das ist wirklich auch eine Gelegenheit, Gott anzubeten. Das ist die vielleicht höchste Form der Anbetung. Wenn ich Gott anbete und Gott nachfolge und versuche, ihm gehorsam zu sein und ihm Loblieder singen, selbst wenn ich mich nicht danach fühle. Weil es mir gerade beschienen geht. Und ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Dann zu sagen, aber Gott, du bist es trotzdem wert und ich lob dich und ich preise dich und ich werde dir nachfolgen. Wie Josua gesagt hat, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich und meine Familie, wir werden dem Herrn nachfolgen, egal was. Oder die drei Männer, die dann nachher im Feuerofen geworfen wurden. Ja, König Nebukadnezar, ob unser Gott uns retten wird oder nicht vor der Hinrichtung, das werden wir sehen. Aber eins darfst du sicher wissen, wir werden uns nicht niederwerfen vor deinen Götzen, egal was. Wir werden Gott nachfolgen. Boah, das ist geistliche Reife. Das sind harte Jungs. Das ist klasse. Und so, wenn wir Gott anbeten, trotz allem, ich glaube, das ist die reinste Form der Anbetung. Weil wenn wir ehrlich sind, so oft beten wir ihn an, um irgendwas zu bekommen. Oder weil er gut ist. Ich meine, wenn es uns gut geht, ist es leicht, Halleluja zu singen. Oder Gott, ich bete dich an, damit du mir ein schönes Gefühl gibst oder deinen Frieden gibst und bla bla bla. Aber Gott, ich bete dich an, trotz allem, Das ist Anbetung. Das ehrt Gott, das macht ihm Freude. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. Dieses Dürsten, dieses Schmachten nach Gott, das ist die Form der Anbetung aus der Ferne, sozusagen. In diesen Zeiten, wo wir uns fern fühlen von Gott, wo wir hungrig und durstig sind nach mehr von ihm. Oh Gott, ich schmachte nach dir. Das ist eine Form der Anbetung, glaube ich. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es manchmal so, dass ich überhaupt keinen Bock habe und keinen Hunger habe. Ich bin von Natur aus so ungeistlich. Ich glaube, deswegen hat Gott mich zum Pastor gemacht, damit ich dranbleiben muss, dass ich Predigten und Bibelstunden vorbereiten muss, dass ich Zeit in seinem Wort verbringe. Manchmal bin ich geistlich einfach lasch. Und das ist Anbetung, dann zu Gott zu sagen, nee, ich bin nicht zufrieden damit, sondern ich bin betrübt eigentlich über meinen geistlichen Zustand, Gott. Ich schmachte nach dir, ich bin nicht glücklich. Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte so einer sein wie Schadrach, Meshach und Abednego oder Daniel, der gesagt hat, ich bete Gott an, egal was. Ich möchte begeistert sein für ihn, ich möchte brennen für ihn. Ich möchte mich nicht zufrieden geben mit meiner Bequemlichkeit oder dieser Laschheit meines eigenen Herzens oder meines Fleisches. Und das ist Anbetung für Gott, wenn wir schmachten. Oh Gott, hilf mir. Wirk du in meinem Herzen. Und das ist das Wunderbare, oder? Ein Gott, der das Wollen und das Vollbringen wirkt in unserem Herzen. Halleluja. Danke, Herr, dass du das verheißen hast. Das Wunderbare ist, wenn ich mich lasch fühle, ich kann zu ihm gehen und sagen, die Wahrheit, Gott, so ist es. Aber Herr, wirk du das Vollbringen. Ich möchte so brennen wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm unterwegs waren und er uns die Schriften öffnete. Ich schmachte nach Gott. Das ist die Anbetung aus der Ferne. Ich glaube, Gleichgültigkeit ist keine Anbetung. Ist das Gegenteil davon. Wenn ich sage, ah ja, ist ja egal. Aber ich schmachte nach Gott. Und dann lasst uns weiterlesen. Anbetung in der Nähe ist das Gesättigtsein und Jubeln und Feiern und Genießen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, wenn ich davon spreche, Gott zu genießen. Gott zu schmecken, sozusagen gesättigt sein von ihm, zu freuen in ihm, ihn zu feiern. Das ist gute biblische Theologie. Manche Christen, besonders die so aus gesetzlichen Hintergründen kommen, denken, Anbetung ist nur wirklich geistlich, wenn es sehr schwer ist und sehr trocken ist und man sehr freudlos ist. Das ist dann wirklich geistlich und das ehrt dann Gott. Nee, überhaupt nicht. Und im Gottesdienst darf man am besten gar nicht lachen. Und oh, wir müssen Gottes Willen tun und das ist was Schweres. Aber wir nehmen die Last auf uns, wir sind die letzten Helden dieser Welt und wir nehmen das harte Los auf uns. Das ist nicht biblische Geistlichkeit, das ist traurig eigentlich. Seht hier, was David sagt. Seine Antwort im Vers 3, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Gott, ich will dich sehen. Und wo geht er hin? In das Heiligtum. Das ist auch ein Punkt, den wir noch machen müssen. Ins Heiligtum. Tempel damals. Wer ist der Tempel heute? Nee, die Gemeinde ist der Tempel. Wir zusammen als Gemeinde sind der Tempel Christi. Jeder einzelne Christ ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt uns, lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Das Zusammenkommen mit den Geschwistern. als Leib Christi zusammenzukommen. Und das ist ein wirklicher Schutz vor dem Abfallen von Jesus, vor dem Abdriften, zusammenzukommen. Und nicht nur zusammenzukommen als Konsumenten, sondern zusammenkommen mit der Einstellung, ich bin hier, um dir zu dienen, Gott, um dich anzubeten, Gottesdienst. Aber dann auch den Geschwistern zu dienen, um deinetwillen. Ich diene dir, Gott. Und was er einem dieser Geringsten getan hat, das hat er mir getan, hat Jesus gesagt. Und wieder Anbetung, Gott anbeten, zu Gott kommen, das ist nichts Lasches. Das ist was, was unser ganzes Wesen involviert. Seht hier, was der David schreibt. Er sagt, es dürstet nach dir meine Seele, es schmachtet mein Fleisch hier, mit allem, was ich bin, dürst ich nach dir. Und dann sagt er, denn deine Gnade ist besser als Leben, Vers 4, meine Lippen werden dich rühmen, also mit der Stimme, mit den Lippen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, sein Lebensstil, das ist eine Anbetung, meine Hände in deinem Namen aufheben, mit seinem Leib wird er Gott anbeten, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager über dich nachdenke, in den Nachtwachen. David ist hier völlig mit allem, was er hat, mit allem, was er ist, eingenommen, verzehrt, wenn wir so sagen wollen, von Gott. Seht ihr das hier? Mit allem, was er ist. Das ist Anbetung. Das ist Gottesdienst. Wenn wir hier zusammenkommen als Leib Christi, dass wir nicht als Konsumenten kommen und sagen, oh ja, ich setze mich im Gottesdienst und ich sitze die Stunde ab oder lass mich berieseln, ich konsumiere, lass es über mich ergehen irgendwie. Nee, ich bin hier, um Gottesdienst zu feiern. Wir feiern Gottesdienst. Seid euch dessen bewusst, wir ertragen nicht Gottesdienst, wir feiern Gottesdienst. Das ist schon das richtige Wort. Das ist ein biblisches Wort. Wenn wir zusammenkommen, um einander zu dienen, um Gott zu dienen, um verzehrt zu werden von dem lebendigen Gott. Unser Gott ist ein lebendiges Feuer, ein verzehrendes Feuer. Dieses mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allem, was ich bin, mit meinem Verstand, mit allem, was ich bin, Gott zu lieben und Gott anzubeten. So müssen wir zusammenkommen. Und ich predige zu mir selber. Ich kenne lasche Anbetungszeit in meinem Leben, wo ich die Lieder einfach irgendwie mitsinge und mit Gedanken ganz woanders bin und aber wieder hier dieses Schmachten und Dürsten und Preisen und Rühmen mit dem Lippen und Mark und Fett, das meine Seele sättigt. Das war das Beste damals an einem Opfertier, das Mark und das Fett. Wir schneiden das Fett heute weg, weil wir nicht gern Fett essen. Aber da ist der Geschmack drin. Das war das Wertvollste damals. Wenn wir ein Opfertier dargebracht haben, hat Gott das Fett bekommen sozusagen, das Beste. Das wurde als Rauchopfer verbrannt. Hier Gott, dein Anteil. Und dann den Rest von dem Steak habe ich dann selber gegessen und habe Gemeinschaft gehabt mit Gott. Aber das ist das Beste. Und was sagt David hier? Er sagt, Gott, du bist der Beste. Gott, du bist das Mark und du bist das Fett. Das ist echt fett, wenn wir zusammenkommen, um Gott anzubeten im Gottesdienst. Das ist fett, Gott, mit dir Gemeinschaft zu haben. Mit dir stille Zeit zu verbringen, mit dir Gemeinschaft zu verbringen. Persönlich, als Individuum, aber auch zusammen als Gemeinde. Das ist was, was unser Höhepunkt sein sollte in unserem Leben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und ich möchte uns dazu einladen, im besten Sinn des Wortes christliche Hedonisten zu sein. Wisst ihr, was ein Hedonist ist? Ein Hedonist ist einer, der nur für sich selbst lebt, dass ihm gut geht. Und das ist im weltlichen Sinn natürlich falsch, nur für sich zu leben, egoistisch zu leben. Da ist auch keine wirkliche Erfüllung drin. sondern im Gegenteil von sich selbst eingenommen zu sein, ist ein Freudenkiller eigentlich. Das ist, was alles versaut. Aber außerhalb von sich selbst gezogen zu werden, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber kennt ihr das, wenn ihr beeindruckt seid, begeistert seid von irgendwas? Ich liebe Gottes Schöpfung, von mir aus von einem Sonnenuntergang am Strand und es ist so wunderschön und die tollen Farben und du stehst da und du bestaunst es und du bist eingenommen. Du bist für einen Moment in einem gewissen Sinn außerhalb von dir selbst. Du vergisst dich völlig selbst, weil du von dieser Herrlichkeit überwältigt bist. Ich hoffe, ihr kennt es alle. Das kann eine Symphonie sein im Konzertsaal in Wien, wenn die Symphoniker spielen. Und boah, diese Klangfülle und du bist überwältigt. Oder es kann der Liebesakt zwischen Mann und Frau sein, ganz praktisch gesprochen. Ich glaube, all diese Dinge sind Bilder. Dieser Moment der Ekstase, wo du außerhalb von dir selbst bist. Du bist von der anderen Person überwältigt und eingenommen. Oder von dem Sonnenuntergang oder dem Musikstück oder diesem wunderschönen Gemälde, was immer das ist. Du bist irgendwie außerhalb von dir selbst. Du bist nicht auf dich selbst fokussiert. Und das ist die Quelle der Freude. Selbstsucht killt unsere Freude. Eingenommen zu sein von Gott in dieser Art und Weise, das ist die Quelle unserer Freude, der wirklich tiefsten Freude in unserem Leben. Und ich hoffe, dass jeder von euch auch solche Zeiten kennt, wo ihr einfach überwältigt seid von Gott, von seiner Schönheit, von seiner Schöpfung. Das ist oft für mich so ein Ding, wenn ich überwältigt bin und oh Gott, du hast das wunderbar gemacht, ich preise dich, ich bin begeistert von dir, das entspricht mir total, wie du das gemacht hast, das ist wunderbar. Gott, du bist wunderbar. Oder so Zeiten, wo du einfach Gott ganz nahe spürst und wo es dir manchmal so bewusst ist, was er für dich getan hat am Kreuz und seine Gnade, wo du überwältigt bist von dem, wie er ist und wer er ist. Und das ist was Gutes. Ich möchte euch ermutigen dazu, als Christen, Gott wirklich im besten und im wahrsten Sinne des Wortes zu genießen. Und das soll nicht etwas sein, was nicht respektvoll ist. Das sage ich nicht. Aber Gott genießen im besten Sinn des Wortes. Die Gemeinschaft mit deinem Schöpfer zu genießen. Ihm anzubeten. Von ganzem Herzen. Das ist das Wunderbare, wenn wir hier zusammenkommen und zu Gott singen, ihm ausdrücken, was wir mit Worten allein vielleicht oft gar nicht ausdrücken können, wo wir von uns selber wegschauen und auf ihn schauen und eingenommen sind, hoffentlich, von ihm. Und ich möchte das mehr erfahren, wirklich, dass wir unsere Anbetungszeiten zu solchen Zeiten machen, wo wir vom Mark und vom Fett gesättigt werden. Diesem Mark und dem Fett von Gottes Gegenwart, dieser wunderbaren Person, die er ist, und wirklich zufrieden zu sein in ihm. Das ist schön. Und in solchen Momenten der Ekstase oder wo wir außerhalb von uns selbst treten, das sind dann auch Momente, wo wir uns selber nicht mehr länger analysieren. Das macht alles kaputt, oder? Wenn du selbst reflektierst. Du genießt gerade die Verabredung mit deinem Mann oder deiner Frau, dem Menschen, den du liebst, und du sitzt beim Glas Rotwein zusammen und genießt die Gemeinschaft. Wenn du anfängst zu reflektieren, wie fühle ich mich jetzt, wie geht es mir jetzt damit, jetzt sehen wir hier den Sonnenuntergang, wie wirkt es auf mich? Wenn du dich selber ins Spiel bringst, dann hast du es eigentlich schon wieder fast versaut, oder? Dich selbst vergessen und das Gegenüber genießen. Und das ist auch mit Gott. Ich glaube, Gott gibt uns eine echte Einladung und ich möchte euch und mich und uns alle dazu ermutigen und einladen, wirklich Gott zu genießen. Das ist nichts Ungeistliches, das ist was Gutes. Wir würden nie zu unserem Kind sagen, hey Kind, das ist aber jetzt selbstsüchtig. Wenn du Spaß mit mir haben willst oder Freude dran hast, mit mir Gemeinschaft zu haben, würden wir nicht sagen, oder? Wir freuen uns drüber und genauso freut sich der Vater drüber, wenn wir zu ihm laufen wollen, wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit ihm. Er freut sich drüber. David spricht hier, ich preise dich mit meinem Leben, ich hebe meine Hände auf zu deinem Namen, mit allem, was ich bin, bin ich eingenommen von dir. Anbetung bedeutet so viel wie etwas dem höchsten Wert geben, die höchste Stelle zu geben in unserem Leben. Das, worum ich mein Leben ausrichte. Das Wort in der Bibel, oder ein Wort in der Bibel für Anbetung, sollte ich sagen, bedeutet so viel, sich jemandem zuwenden und ihn zu küssen. Ist interessant, oder? So diese Hinwendung, dieses völlig eingenommen sein von Gott. Das ist eigentlich Anbetung. Ich war letzte Woche zu Hause, meine Familie zu besuchen, mich gefreut, meine zwei Neffen wiederzusehen. Und ich habe den Ruf meines Bruders ruiniert nebenbei. Ich war nämlich seit 20 Jahren wieder mal in der katholischen Pfarre, wo ich aufgewachsen bin. War schon 20 Jahre nicht mehr da. Und diesmal bin ich, am Palm Sonntag bin ich halt wieder mal mitgegangen mit meinen Eltern da, im katholischen Gottesdienst. Und da gibt es ja die Palmenweihe draußen vom Platz, da versammeln sich alle. Und die meisten Leute kennen nur meinen Bruder. Ich habe einen Zwillingsbruder, muss ich dazu sagen. Und die ganz alten Leute wissen noch, dass er einen Zwillingsbruder hat, aber ich bin schon lange nicht mehr in die Kirche gegangen und jetzt auch schon 13 Jahre weg von zu Hause. Und ich bin da gestanden mit der Jennifer in meinem Arm und dann ein bisschen später mein Bruder, die war ein bisschen später dran, die standen irgendwo anders, aber dann hat mein kleiner Neffe, der Daniel, hat mich gesehen und der war ganz begeistert und der ist zu mir hingelaufen und hat sich an mich festgeklammert und da stand ich hier so mit meinem Neffen und mit der Jennifer und ein paar Leute haben gefragt, ja, was macht denn der Reinhard da mit der Frau, wer ist denn das? Mein Bruder ist Religionslehrer, noch dazu. Aber den Punkt, den ich machen wollte, als mein Neffe Daniel mich gesehen hat und mit so erhobenen Armen auf mich zugelaufen ist, ich habe mich gefreut. Das ist was Schönes. Und so freut sich der Papa. Und was so schön ist an dem Daniel, das ist der Neffe, der Epilepsie hat, der eigentlich von seiner Entwicklung zurückgeblieben ist, hinterher ist. Der ist jetzt 7, ich glaube, er wird 8 diesen Sommer. Aber er hat noch immer dieses kindliche Herz. Und das sieht man oft bei behinderten Menschen. Das sind oft die glücklichsten Menschen, die es gibt. Wirklich dieses ganze Gerede von lebensunwertem Leben und bla bla bla, das sagen die Leute, denen es eine Last ist, für die es schwer ist, weil es nicht immer einfach ist, so einen Menschen zu pflegen oder sich um so einen Menschen zu kümmern. Aber die Leute selber, mein Neffe Daniel ist einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. Der kann sich freuen, wie ein Kind, der hat noch das Kindliche. In seiner Welt meinen es alle gut mit ihm. Der hat überhaupt keine Angst vor irgendjemandem oder irgendwas, der wird mit jedem mit nach Hause gehen. Kein Problem. Und dann waren wir im Tiergarten in Wien und das Größte für die Jungs sind ja die Tiere, sondern Bagger. Und da war ein Bagger und der ist eine Stunde gestanden und hat sich gefreut, einfach zuzugucken. So wackelt er dann mit den Händen so. Und er hat sich gefreut. Und so hat er sich gefreut, als er mich gesehen hat. Und das ist ein Bild für mich. Mann, wenn wir so mit Gott wären, so eingenommen mit Gott, von dieser Freude überwältigt auch, seiner Gegenwart. Und uns ihm zuneigen und ihn küssen sozusagen. Oder dieses Bild mit den erhobenen Händen wie ein Kind zu ihm laufen. Völlig eingenommen sein von ihm. Genießt es. Ich weiß, es ist nicht etwas, was wir produzieren können, immer unbedingt, aber wir können uns ausstrecken danach. Und wenn wir mit dieser Haltung zu ihm kommen, egal ob es in unserer persönlichen stillen Zeit ist oder wenn wir hier zusammenkommen im Gottesdienst, selbstlos kommen. Nicht, ja, was kann ich davon haben, was bringt es mir heute, ja, macht er wieder zu lang heute, das interessiert mich nicht, das weiß ich schon alles, ah, schon wieder das Lied. Nee, sondern wenn ich wirklich komme mit diesem Herzen, Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte eingenommen sein von dir. Und Gott, ich werde dich anbeten, ich werde dich preisen mit allem, was ich bin. Mit meinen Händen, mit meinen Lippen, mit meinem Leben, meine Hingabe, alles gehört dir. Gott, ich möchte dir dienen heute Morgen. Und ich möchte den Geschwistern dienen. Gebrauch mich, Gott. Es wird einen Unterschied machen. Mann, wenn wir alle so zusammenkommen, da wird eine Dynamik entstehen in unserer Gemeinde, die ganze Stadt, die ganze Welt berühren wird. Gott genießen. Genieß Gott. Es ist wunderbar, ihn zu kennen. Wunderbar, mit ihm zu leben. Wunderbar, ihn anzubeten. Er ist die wunderbarste Person, die es gibt im ganzen Universum. Und wir dürfen ihn genießen. Und lasst euch das nicht von irgendjemandem madig machen. Christsein ist nichts Schweres. Christsein ist wunderbar. Auch wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Das hat uns Jesus nie verheißen, dass es immer leicht sein wird. Nur weil wir ihm nachfolgen. Aber er wird bei uns sein. Und das ist der Punkt. Und er ist die Quelle des Lebens. Wir dürfen mit ihm selbst durch die Tiefen durchgehen. Und wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Der wunderbare Hirte, der uns trägt und mit uns geht. Anbetung nur aus Pflichtgefühl bringt es nicht, oder? Das bringt es nicht. Wenn wir hier zusammenkommen aus Pflichtgefühlen, ja, Christ muss im Gottesdienst gehen. Naja, er muss ja mitsingen, sonst gucken die Leute so komisch. Das bringt es nicht. Wir hatten vor kurzem unseren ersten Hochzeitstag, die Jennifer und ich. Im März, ja. 22. März. Und ich habe ihr ein besonderes Geschenk gekauft für den Abend und ich habe ein schönes Hotelzimmer gemietet in einem Schlosshotel, einen tollen Restaurant und haben uns einen schönen Abend gemacht. Aber was hat die Jennifer gesagt, wenn ich ihr das Geschenk gebe und sie würde sagen, danke, und ich würde dann sagen, naja, ist ja meine Pflicht. Wir denken, ihr würdet zergehen dabei. Es wird alles zerstören, oder? Das wird alles zerstören. Und, genau, und ich glaube, so oft kommen wir als Christen so vor den Herrn, weil es ja unsere Pflicht. Da können wir daheim bleiben. Das bringt's nicht. Das bringt's nicht. Das verändert uns nicht und ich weiß nicht, ob das Gott wirklich Freude macht. Aber in einem gesunden Sinn, hedonistisch zu sein, christlichen Sinn, Gott zu genießen, meiner Frau zu sagen, weißt du was, ich genieße das Zusammensein mit dir und diese Freude, die da ist und dieses, was da ist zwischen uns, das ist wunderbar, das ist toll. Wen würde es stören von euch Frauen, wenn euer Mann das zu euch sagt? Würde euch nicht stören, ne? In diesem Sinn zu genießen. In diesem Sinn zu genießen, das ist nichts Schlechtes. In diesem Sinn selbstsüchtig zu sein. Versteht, was ich meine? Nicht im selbstsüchtigen, negativen Sinn, sondern einfach das Gegenüber zu genießen. Das ist, was wir sehen hier an David. Das mag ich an diesem Psalm. Lass uns das nochmal lesen und ich höre jetzt auf, damit sonst rede ich noch 2 Stunden. Aber lest nochmal hier. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. Ich schaue im Heiligtum nach dir, ich suche dich, um deine Macht, deine Herrlichkeit zu sehen.
Deine Gnade ist besser als Leben, deine Gnade zu erfahren. Oh, Gottes Gnade, die wir in Jesus haben, die Vergebung. Und er ist so geduldig mit uns. Und meine Lippen werden dich rühmen. Und ich werde dich preisen während meines Lebens. Meine Hände in deinem Namen aufheben. Und wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Und wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager über dich nachdenke, in den Nachtwachen, ist das Anbetung oder was, was wir hier lesen? Dieser Mensch, der eingenommen ist von Gott, der Gott genießt. Und weißt du was, wenn du Gott nicht genießen kannst, dann wirst du Gott auch nicht ehren mit deinem Leben. Eingenommen zu sein von ihm. Es fängt alles bei ihm an. Ihn zu schauen, von uns wegzuschauen, auf ihn zu schauen. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Ihn zu genießen. In ihm eingenommen zu sein. Über ihn nachzudenken. Hey, wenn du mal aufwachst in der Nacht und kannst nicht schlafen, denke über ihn nach in deinen Nachtwachen, wie David es sagt. Oh Gott, deine Vergebung. Zurückzudenken an das, was er dir Gutes getan hat. Über seine Geduld mit dir. Über seine Barmherzigkeit. Über seine Versorgung. Über seine Treue. Über seine Liebe. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Wieder der unter den Flügeln zu sein, dieser behütete, intime Ort, auch in diesem Sinn, zu jubeln. Meine Seele hängt an dir. Kannst du das sagen? Meine Seele hängt an dir, Jesus. Meine Seele hängt an dir, Gott. Und deine Rechte hält mich aufrecht. Du bist das, was mir Halt gibt in meinem Leben. Gesunde Ekstase, da braucht man mehr davon als Christen. Gott wirklich zu genießen. Ich lese euch was vor, was der Darwin am Ende seines Lebens geschrieben hat in seiner Autobiografie für seine Kinder. Bis zum Alter von 30 oder länger machte mir Poesie in vielen unterschiedlichen Formen viel Freude. Früher bereiteten mir Gemälde beträchtliche Freude und Musik erfreute mich sehr. Aber seit vielen Jahren kann ich jetzt keine poetische Zeile ertragen. Ich habe auch fast jeden Geschmack für Malerei oder Musik verloren. Ich habe noch ein wenig Geschmack für schöne Landschaften behalten, aber es bereitet mir nicht mehr diese besondere Freude wie früher. Mein Sinn scheint eine Art Maschine geworden zu sein, zur Herausarbeitung allgemeiner Gesetze aus einer großen Ansammlung von Fakten. Ist nicht traurig? Ein Mensch, dessen Seele eigentlich kaputt geht. Manchmal kann es uns als Christen so sein, dass unser Gottesdienst oder unser Leben mit Gott zu so einer Ansammlung von Fakten wird, von theologischen Fakten, von Informationen über Gott. Und wir vergessen die Beziehung mit Gott. Und dieses Schmecken von Gott, das Fett und das Mark und das Loben und das Jubeln und das Genießen und das Hände ausstrecken und es einfach verliebt sein in ihm. Und ich möchte uns alle einladen, das wieder neu zu entdecken. Einfach Kind zu sein, werdet wie die Kinder. Wenn ich an meinen Neffen Daniel denke, das fordert mich so heraus, weil ich sehe ihn und ich sage, ja genau, das ist es. Er lehrt mich über meine Beziehung mit Gott. Ich wäre oft so verkopft und ich bin Theologe und vergiss das mal alles. Theologie ist was Gutes. Und Gott sei Dank, wir haben einen Gott, den wir kennen können, auch wirklich kennenlernen können. Und dazu gehört auch der Verstand dazu und die Glaubensinhalte. Unser Glauben hat einen Inhalt. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber ich denke, wir als Gemeinde betonen sehr das Wort Gottes. Und das ist gut so. Das ist unsere geistliche Nahrung, da lernen wir ihn kennen. Aber ich glaube, eine Gefahr für uns, die wir Gottes Wort lieben, ist, dass wir uns in das Wort verlieben, statt in den Schreiber des Wortes. Und wisst ihr was, die Bibel ist kein Selbstzweck. Bibelstudium ist kein Selbstzweck. Es geht darum, dass wir ihn besser kennenlernen. Gottes Wort will uns zu Jesus führen. Gottes Geist will uns zu Jesus führen. Er ist das Ziel. Er ist der Zweck von dem Ganzen. Und ich möchte uns alle heute einladen, Jesus zu genießen im besten Sinn des Wortes. Und dich das nicht madig machen zu lassen von irgendjemandem. Von denen, die über dich lachen vielleicht und sagen, ihr seid ja komisch, ihr Christen, wie verhaltet ihr euch denn im Gottesdienst? Oder was singt denn ihr für kindische Lieder zu Gott, so Liebeslieder? Wir sind so ein bisschen komisch so für einen echten Kerl. Oder was werden die anderen denken, wenn ich wirklich voll mich Gott hingebe? Vergiss dich selber, vergiss die anderen. Verlier dich selbst in Gott und fang wieder neu an zu genießen. Einfach froh zu sein in seiner Gegenwart, Freude zu haben an ihm. Das ist okay, das ist gut und das ist heil. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefe der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Hier ist das Teil derer, die sich von Gott abwenden. Aber der König, ich, sagt David, wird sich freuen in Gott. Ich werde mich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Aber der sich in Gott freut, der ist der, der wirklich Bestand hat. Und der ist auch der, der ihn ehren wird in diesem Leben. Und jetzt habe ich viel länger gemacht, als ich machen wollte heute Abend. Aber es ist ein wunderbarer Psalm. Ich möchte gern noch eine Zeit nehmen, das in die Praxis umzusetzen, worüber wir studiert haben heute. Wir haben das Abendmahl hier, Gottes Einladung an uns, zu ihm zu kommen, uns bildlich vor Augen zu halten, was er für uns getan hat, dass er sich hat brechen lassen für uns, seine Hingabe an uns, dass er unseren Platz eingenommen hat, dass er mit seinem Leben für unsere Sünden bezahlt hat, mit seinem heiligen, sündenlosen Leben, das er für uns gegeben hat als Opferlamm, der Unschuldige, der den Platz des Schuldigen eingenommen hat. Und der Kelch erinnert uns an sein Blut in dem Bild von den Opfern im Alten Testament. Das Blut steht für das Leben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Das war der Preis, den Gott bezahlt hat. So sehr wollte dich Gott, so sehr wollte er Gemeinschaft mit dir haben. So sehr sehnt sich sein Herz nach dir. Und wir dürfen antworten, heute Abend und ihn betrachten und uns ihm hingeben und uns beeindrucken lassen von ihm. Amen. Vater, darum wollen wir beten, wenn wir jetzt nochmal vor dich kommen, um dich anzubeten mit unseren Liedern, unseren Worten und Gedanken, unserem Sinn, unserem Verstand, unserem Leib, unseren Emotionen, mit allem, was wir sind. Und während wir dich betrachten, Herr, und was du für uns getan hast, bitte ich, entfach unser Herz, dass wir brennen für dich. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.